Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de. Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Folge 8. Googles Search Quality Evaluator Guidelines vom 16.05.2019. Auf Deutsch. Google beschäftigt weltweit über 10.000 Menschen damit, die Suchergebnisse auf Qualität zu überprüfen. Diese Search Evaluators, auch Quality Rater genannt, bekommen von Google den Auftrag, einen gewissen Suchbegriff zu überprüfen. Sie geben dann den Suchbegriff in der Google-Suche ein, überprüfen die Suchergebnisse an sich und klicken dann auf jedes einzelne Suchergebnis, um die dahinterliegenden Seiten nach gewissen Kriterien unter die Lupe zu nehmen. Und diese Kriterien werden in den Search Quality Evaluator Guidelines festgehalten. Sie dienen den Quality Ratern als Anleitung, wie diese die Qualität von Websites zu beurteilen haben. Google sammelt dann die Ergebnisse und versucht entsprechend den Algorithmus anzupassen, sodass sich die Qualität der Suchergebnisse im Gesamten verbessert. Google betont immer wieder, dass sie die Ergebnisse der Rater nicht nutzen, um Websites entsprechend höher oder niedriger zu ranken, sondern dass sie einfach im Gesamten versuchen, die Ergebnisse so auszuwerten, dass sich der Algorithmus in der Zukunft immer weiter verbessert. Die Richtlinien dienen als ideelles Ziel. Google möchte in der Zukunft Seiten ranken, die diese Richtlinien erfüllen. Gerade deswegen sind die Richtlinien für die Suchmaschinenoptimierung so wichtig. Es ist ein Segen für uns SEOs, dass Google dieses Dokument veröffentlicht und ungefähr jedes Jahr einmal aktualisiert. Das Dokument ist in der aktuellen Version über 160 Seiten lang. Hinzu kommt, dass es auf Englisch formuliert ist. Das Dokument ist grob in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es um die Page Quality Rating Guideline und die ist für SEOs und Website-Betreiber natürlich besonders wichtig. Teil 2 und Teil 3 enthalten sehr viele Beispiele darüber, wie gute Seiten und wie schlechte Seiten aussehen. Außerdem gibt es sehr viele Beispiellinks und Screenshots. Quality Rater erhalten etliche Anweisungen darüber, wie sie die Qualität einschätzen sollen anhand der Beispiele und wie sie entsprechend die Tools dann einstellen, also quasi den Qualitätsregler in den Bereich gut oder schlecht schieben, je nachdem, was für eine Seite oder was für ein Problem vorliegt. Es ist sehr empfehlenswert, sich Teil 2 und 3 anzuschauen und vor allem auch die verschiedenen Beispiele zu studieren. In dieser Folge werde ich Teil 1 der Rater Guidelines für dich so nah wie möglich am Original ins Deutsche übersetzen und entsprechend zusammenfassen. Das ist Seite 7 bis Seite 63. In den Shownotes habe ich dir das Dokument natürlich auch verlinkt. Ich werde für diese Zusammenfassung Anweisungen an die Rater, die ich für nicht wichtig erachte, und andere Informationen, die für uns eine untergeordnete Rolle spielen, überspringen. Also so Punkte wie, welchen Browser die Rater verwenden sollen oder dass sie das Ad-Blocking deaktivieren sollen. Das sind Informationen, die spielen ja für uns SEOs eigentlich eher weniger eine Rolle und das sind einfach nur Arbeitsanweisungen an die Rater. Die können wir alle weglassen. Kommen wir also jetzt zum Eingemachten. Der Nutzer hat eine Intention, zum Beispiel sollte ich ein iPhone kaufen, tippt den Begriff iPhone in die Suchergebnisse, bekommt dann ein Suchergebnis angezeigt, kaufe hier und jetzt ein günstiges iPhone und der Rater soll sich jetzt fragen, ist diese Seite tatsächlich vertrauensvoll? Die Rater sollen sich dabei in den Kopf des Users hineinversetzen. Der Rater bekommt eine URL geliefert und soll für diese URL die Page Quality, also die Seitenqualität, ermitteln. Was auch immer dann bei dieser Überprüfung herauskommt, trägt er in die Software ein. Dabei ist das ultimative Ziel, herauszufinden, wie gut eine Seite ihren Zweck erfüllt. Denn verschiedene Websites und Seiten erfüllen verschiedene Zwecke. Wichtig, der Unterschied zwischen Website und Webseite. Also auf Englisch ist es ja Site und Page. Da ist die Unterscheidung etwas einfacher zu verstehen. Im Deutschen neigen wir dazu, diese beiden Begriffe zu vermischen. Ich werde mir Mühe geben, Seite zu sagen, wenn es sich um eine einzelne Seite handelt und Website zu sagen, wenn es sich um eine Ansammlung von Webseiten handelt, also die gesamte Domain oder Website. Eine Webseite hat einen oder mehrere Zwecke. Dementsprechend gibt es auch einen oder mehrere Gründe, warum diese Webseite erstellt wurde. Die meisten Seiten wurden erstellt, um einem Nutzer zu helfen. Sie haben also einen gut gemeinten, positiven Nutzen, Beneficial Purpose. Andere Seiten wurden erstellt, um einfach nur Geld zu verdienen. Sie geben sich keine Mühe, einem Nutzer zu helfen. Und manche Seiten wurden sogar erstellt, um Nutzern Schaden hinzuzufügen. Rater müssen demnach genau verstehen, was der Zweck einer Seite ist. Nur wenn Sie diesen verstanden haben, können Sie für eine Seite oder eine Website ein entsprechendes Rating abgeben. Solange eine Seite einem Nutzer nützt, ist der Typ der Seite nicht für die Qualität ausschlaggebend. Die Qualität einer Enzyklopädie-Seite ist demnach nicht höher zu bewerten als die einer Witze-Seite. Es gibt alle möglichen Typen von Seiten. Shopping-Seiten, Nachrichtenseiten, Forenseiten, Videoseiten und Seiten für Fehlermeldungen, PDFs, Bilder und so weiter. Der Typ der Seite ist nicht entscheidend für das Rating, aber der Beneficial Page Purpose ist es doch, also der vorteilhafte Zweck. Google zählt gewisse Vorteile auf, zum Beispiel Informationen zu einem bestimmten Thema zu vermitteln, Persönliches oder Soziales zu teilen, Bilder, Videos und andere Medien zu veröffentlichen, eine Meinung oder eine Sichtweise auszudrücken, unterhalten, Produkte und Leistungen verkaufen, Besuchern erlauben, Fragen zu stellen, die von anderen Besuchern beantwortet werden, Nutzern erlauben, Dateien und Software zu teilen. Diese Liste ist nicht abschließend. Google gibt Beispiele für News-Websites, für eine Shopping-Seite, für eine Videoseite und für einen Wechselkursrechner. Und dann noch ein interessanteres Beispiel, der Om-Nom-Nom-Nom-Page. Im Screenshot ist eine Seite zu sehen mit einer Waschmaschine und da kommen jede Menge Klamotten raus. Und in den Screenshot auf die Waschmaschine sind oben Zähne drauf gemalt. Und das ist wohl der Zweck der Seite, Bilder und andere Informationen zu teilen, die humorvoll sind und irgendwelche Münder zeigen, wie sie irgendetwas essen. Das Interessante an dieser Textpassage ist, dass Google auch entsprechend auf die Über-uns-Seite und auf die FAQ-Seite verweist. Das bedeutet also, dass Rater solche Seiten entsprechend aufsuchen sollen, um herauszufinden, ob der Website-Betreiber auf so einer Seite entsprechend formuliert, wozu diese Seite eigentlich da ist. Merke, Über-uns-Seiten und FAQ-Seiten sind wichtig. Auf ihnen solltest du beschreiben, wozu deine Website existiert und was man so alles auf ihr machen und lernen kann. Die Guidelines führen als nächstes unter Punkt 2.3 das Konzept von Your Money or Your Life Pages ein. Kurz Ümmelpages, obwohl auf Deutsch übersetzt dein Geld oder dein Leben. Das hört sich, glaube ich, etwas besser an. Es gibt Seiten, die können die zukünftige Glücklichkeit, Gesundheit, finanzielle Stabilität oder auch Sicherheit eines Nutzers beeinflussen. Also dein Geld oder dein Leben. Das sind zum Beispiel Seiten, auf denen finanzielle Transaktionen durchgeführt werden können. Geldtransfer, Rechnungen bezahlen, Online-Banking und so weiter. Dann gibt es Seiten, die finanzielle Informationen verbreiten, beispielsweise über Investment, über Steuern, über Rentenplanung, Hauskauf, Versicherung etc. Es gibt Seiten mit medizinischen Informationen. Hier geht es um Gesundheit, Medikamente, bestimmte Krankheiten und Konditionen, geistige Gesundheit und Ernährung und so weiter. Es gibt Seiten für rechtliche Informationen mit Themen wie Scheidung, Erziehungsrecht, Testamentschreiben, Einbürgerung und so weiter. Auch Newsartikel können dazugehören und Seiten von öffentlichen Institutionen, Regierungsinformationen, Notfallanweisungen, Informationen zu Ämtern, Business, Politik, Wissenschaft, Energie und Informationen dazu. Nicht alle Newsartikel sind dein Geld oder dein Leben. Ein Rater soll jeweils sein eigenes Urteilsvermögen nutzen und seine Kenntnisse über die lokalen Gegebenheiten. Seiten von geringer Qualität können also, wenn sie mein Geld oder mein Leben Informationen verbreiten, entsprechend Nutzer auf negative Art und Weise beeinflussen. Es ist also kein Wunder, dass Google hier erkennen möchte, am besten auf algorithmische Art und Weise, um welche Seiten es sich handelt, um diese aussortieren zu können. Im Prinzip betrifft das alle Website-Betreiber, die im Internet Geld verdienen möchten oder andere Motivationen haben, wie beispielsweise das Ausüben von politischer Macht oder auch Religion und so weiter. Es dürfte demnach sehr einfach sein, in diese Kategorie Your Money or Your Life Pages reinzufallen. Auf den nächsten Seiten erklärt Google dem Rater, wie Seiten aufgebaut sind und die verschiedenen Designs, unterscheidet hierbei in den Hauptinhalt Main Content, den Nebeninhalt Supplementary Content und eventuell andere Elemente, die auf einer Webseite zu sehen sind, wie Ads und andere Monetarisierungen. Um die Qualität einer Webseite richtig beurteilen zu können, soll ein Rater auch versuchen, die Website komplett zu verstehen. Dazu erklärt Google, dass es sich anbietet, entsprechend auch die Startseite zu finden und gibt ein paar Tipps dazu, weil dies nicht immer so einfach ist. Rater sollen sich immer vor Augen führen, wer für eine Website verantwortlich ist und wer entsprechend hinter der Erstellung der Inhalte einer speziellen Seite steckt. Also Website-Betreiber und Autor der Seite. Beispiel, die Organisation Wikipedia ist verantwortlich für die Wikipedia-Website. Allerdings werden die Artikel von vielen verschiedenen Individuen geschrieben. Für den Rater ist es natürlich enorm wichtig, sich das bei der Prüfung immer wieder vor Augen zu halten. Kontaktinformationen und Customer Service, also Supportseiten, sind extrem wichtig für Websites, die entsprechend Geld verarbeiten. Also Online-Shops, Banken, Kreditkarteninstitutionen und so weiter. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, jemanden zu kontaktieren, falls es ein Problem gibt. Rater haben die konkrete Anweisung, bei Online-Shops nochmal zu prüfen, wie die Zahlungs- und Rückgabemodalitäten sind. Rater soll immer herausfinden können, ob man eine Person oder Institution wirklich kontaktieren kann. Das steht dann sogar im Text, be a detective, sei ein Detektiv. 2.6, die Reputation einer Website bzw. die des Autoren. Die Reputation einer Website basiert auf den Erfahrungen von echten Menschen, aber auch auf den Meinungen von Menschen, die als Experten für diesen Bereich gelten. Die Recherche der Reputation einer Website bezieht sich also auch immer auf die Company, also die Firma, die dahinter steckt, oder die Organisation und so weiter. Die Guidelines empfehlen an dieser Stelle ganz konkret, dass der Rater auch außerhalb der entsprechenden Website nach unabhängigen Informationen über die Reputation der vorliegenden Website recherchieren soll. Nur so lasse sich aufdecken, dass zum Beispiel die Website eine bestimmte Sache von sich selbst behauptet, aber reputable externe Ressourcen damit überhaupt nicht übereinstimmen. Klare Anweisung hier, vertraue den externen Quellen. Hier steht fast wörtlich, dein Job ist es wahrlich, die Qualität einer Website zu beurteilen und nicht einfach nur blind zu akzeptieren, was auf ein oder zwei Unterseiten steht. Sei skeptisch, was die Behauptungen einer Website über sich selbst betrifft. 2.6.1 erklärt, wie nach der Reputation zu recherchieren ist. Rater sollen recherchieren, was echte Nutzer bzw. Experten über eine Website denken. Dazu sollen sie nach Bewertungen, Referenzen, Empfehlungen von Experten, Newsartikeln und anderen glaubhaften Informationen suchen, die von Individuen über die Website verfasst wurden. Bei Online-Shops können das zum Beispiel Sternebewertungen sein. Viele gute Bewertungen sind ein Beleg für eine positive Reputation. Falls eine Nachrichtenseite beispielsweise einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, also eine Auszeichnung für Journalisten, dann ist das für eine Nachrichtenseite eine sehr hohe Bewertung, ein Zeichen von hoher Reputation. Empfehlungen von seriösen Vereinigungen sind als sehr hoch, was die Reputation betrifft, zu bewerten. Hier steht, Reputationsrecherche ist notwendig für alle Websites, die du bei der Recherche entdeckst. Das ist doch erstaunlich. Google versucht hier den natürlichen Entscheidungsweg eines Menschen in den Algorithmus abzubilden. Der Algorithmus soll sich ultimativ genauso verhalten wie ein Mensch, der wohl überlegte, gut recherchierte Entscheidungen trifft. Für mich persönlich ist genau das der wichtigste Aspekt, die wichtigste Komponente in den ganzen Rater Guidelines. Dies ist auch ein klarer Hinweis darauf, dass ein Ranking in der Zukunft, wie auch schon in der Vergangenheit, nicht einfach nur erreicht und gehalten werden kann mit den Informationen, die auf der Seite selbst zur Verfügung stehen. Es bedarf immer anderer Menschen und Institutionen, die bestätigen, dass das, was man sagt, tatsächlich Hand und Fuß hat. Dass wir glaubhaft sind. Dass man uns vertrauen kann. Dass die Informationen auf einer Website oder Webseite mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit richtig sind. Als Website-Betreiber und als SEOs müssen wir also Wege finden, andere Website-Betreiber dazu zu bringen, über uns und unsere Informationen zu schreiben. Zurück zu den Guidelines. Die Rater sollen nach Informationen von Personen Ausschau halten, nicht etwa nach Statistiken oder irgendwelchen maschinengenerierten Informationen. Dabei können sie sich orientieren an Informationen aus Newsartikeln, Wikipedia, Blogposts, Magazinen, Forendiskussionen und sogar Bewertungen von anderen unabhängigen Organisationen. Am besten sind natürlich diese unabhängigen Organisationen, insofern sie glaubhaft sind. Noch eine Bemerkung von mir. Theoretisch ist es ja so, dass wenn ein Rater dann eine dritte Website findet, auf der Informationen über die zu analysierende Website zu finden sind, dann müsste ja auch theoretisch die Reputation dieser dritten Website wieder überprüft werden. Beispiel, ich habe einen Online-Shop, in dem ich Mikrofone verkaufe. Und jetzt überprüfe ich die Reputation dieses Online-Shops, indem ich in ein Forum gehe, welches entsprechend über mich geschrieben hat. Da ist dann zum Beispiel irgendein anonymer Beitrag, da steht drin, ja, ich habe ein Mikrofon da bestellt und es hat alles gut geklappt. Wie kann ich dann diese Aussage, diesen Beitrag weiter prüfen? Ich muss doch dann eine Website finden, auf der steht, dass ja grundsätzlich die Forenteilnehmer aus diesem Forum immer die Wahrheit sagen. Das nur mal so als Gedankenexperiment. Zurück zu den Richtlinien. Kundenbewertungen in einem Onlineshop oder in einem anderen Business können auf jeden Fall hilfreich sein. Ein Rater soll allerdings hier entsprechende Skepsis an den Tag legen. Denn Bewertungen in Onlineshops werden sehr gerne auch gefaked. In der SEO-Branche ist das natürlich nichts Neues. Ein paar negative Bewertungen sind allerdings völlig normal und werden auch erwartet. Rater sollen die Bewertungen tatsächlich lesen und nicht nur die Anzahl der Bewertungen auswerten. Vor allem, wenn es sich um Reports, um Betrug oder ähnliches handelt. Auf den nächsten Seiten geht es darum, wie der Rater Informationen über die Reputation von Websites bzw. Autoren finden kann. Hier werden verschiedene Suchtechniken vorgestellt, beispielsweise die Site-Abfrage, also das Beispiel IBM und dann ibm-site.ibm.com. Diese Suchanfrage findet alle Vorkommnisse von IBM, die eben nicht auf IBMs eigener Website vorkommen. Wichtig ist hier, dass das site.ibm.com mit einem Minuszeichen davor ausgezeichnet ist, damit es eben exkludiert werden kann, also -site.ibm.com. Und dann können vorne diverse Variationen stehen wie IBM, IBM Reviews, IBM.com in Anführungsstrichen und Reviews und so weiter. Was die Autoren betrifft, so soll der Rater nach dem Namen suchen, beziehungsweise nach einem Alias. In die Suche eingeschlossen werden können auch entsprechende Business-Verzeichnisse, hier im englischen oder amerikanischen Raum natürlich Yelp oder das Better Business Bureau. Wer nicht weiß, was das BBB ist, das ist eine Non-Profit-Organisation. Bei denen kann man sich als Business registrieren und wenn es dann zu Beschwerden über das eigene Business kommt, dann versucht das BBB entsprechend die Beschwerde aufzulösen und wenn das nicht möglich war, weil ja der Kunde wurde betrogen oder der Kunde ist stinksauer und es findet sich einfach keine Lösung, dann geht die Bewertung des Businesses natürlich entsprechend runter. Aber auch auf Amazon und auf Google Shopping sollen die Rater suchen. Was Informationen über Individuen betrifft, sollen diese natürlich nicht von den Individuen selbst stammen. Rater sollen hier auch nach biografischen Daten recherchieren. Auch Wikipedia-Artikel kommen in Frage. Google liefert dann diverse Beispiele von unterschiedlichen Websites. Falls ein Rater keine Informationen findet, was bei kleineren Organisationen und Websites natürlich sehr oft vorkommt, dann ist das weder ein positives noch negatives Signal. 3.0. Die allgemeine Bewertung zur Seitenqualität. Im Überblick, der Rater soll den wahren Zweck einer Seite erkennen. True Purpose of the Page. Wenn die Seite nichts Sinnvolles im Schilde führt, also beispielsweise Hass verbreitet, versucht zu schaden, Missinformationen veröffentlicht, versucht User hinters Licht zu führen, dann sollte sie auf jeden Fall das geringstmögliche Rating bekommen, Lowest Rating. Andernfalls bekommt die Seite ein höheres Rating und dann ist das Rating eben so hoch, je nachdem wie gut die Seite es schafft, ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen. Die verschiedenen Ratings sind von ganz unten Lowest, Lowest Plus, Low, Low Plus, Medium, Medium Plus, High, High Plus und Highest. Die absolut wichtigsten Faktoren bei der Seitenqualität sind der Zweck der Seite, Expertise, Autorität und Trustworthiness, also Vertrauen. Mehr dazu gleich. Ein weiterer Punkt, die Qualität des Hauptinhaltes und auch der Umfang, Informationen zur Website bzw. zum Autoren des Beitrags. Das wären dann die Informationen auf der Website selbst. Und dann noch Informationen zur Reputation der Website und des jeweiligen Autoren auf anderen Websites. Ab Punkt 3.2 redet Google dann auch nochmal über die überaus wichtigen Begriffe Expertise, Autorität und Trustworthiness. Letzteres werde ich jetzt immer mit Vertrauen bezeichnen. Die Expertise bezieht sich immer auf den Ersteller des Inhalts. Vielleicht könnte man hier auch den Begriff Fachkompetenz des Autoren verwenden. Wie gut zeigt der Autor, dass er sich mit dem Thema wirklich auskennt und auch darin, mit welchen Methoden sich dieses Thema am besten vermitteln lässt? Autorität bezieht sich sowohl auf den Autoren des Hauptinhaltes als auch auf die Website. Auch das Vertrauen bezieht sich auf beides. Google wiederholt noch einmal, dass sich EAT auf alle Typen von Websites erstreckt, also auch auf Gossip-Websites und Mode-Websites und so weiter. Ein EAT im medizinischen Bereich ist dann hoch, wenn die Informationen von Menschen oder von Organisationen stammen, die entsprechende medizinische Expertise vorweisen können und entsprechend akkreditiert sind. Solche Informationen sollen einen professionellen Stil haben und aktuell gehalten werden. EAT bei Newsbeiträgen ist dann hoch, wenn der professionellen journalistischen Ansprüchen genügt Und wenn der faktisch akkurate Inhalt dem Leser dabei hilft, die Vorkommnisse gut zu verstehen oder besser zu verstehen. Hochwertige Newsportale haben oft einen publizierten Newsprozess. Sogenannte Editorial Guidelines. Google verweist zum Beispiel auf die Guidelines von der BBC. Ich habe mir die BBC Guidelines mal runtergeladen. Das sind geschlagene 215 Seiten. Informationsseiten zu wissenschaftlichen Inhalten haben einen hohen EAT, wenn die Menschen und die Organisationen, die diese Inhalte veröffentlichen, entsprechende wissenschaftliche Expertise vorweisen können und die vorgetragenen Themen einen entsprechenden Konsens haben. Finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Ratschlag sollte aus Quellen kommen, die vertrauensvoll sind und regelmäßig aktualisiert werden. Themen wie Hausbau oder Renovierung, aber selbst Erziehungstipps haben einen hohen ERT, wenn sie vom Experten kommen oder aus Quellen, die tatsächlich Erfahrung in diesen Bereichen vorweisen können. Auch Hobbyseiten wie Fotografie oder das Lernen von Gitarrespielen erfordern einen gewissen Grad an Expertise, wenn sie denn einen hohen ERT erreichen wollen. Es ist klar, dass manche Themen einfach weniger Expertise erfordern als andere. Selbst Lebenserfahrungen können als Expertise angesehen werden. Diese Form der Expertise nennt Google Everyday Expertise, vielleicht zu übersetzen als Laien-Expertise. Jedenfalls sagt Google auch, dass Personen, Webseiten und Websites jetzt nicht dafür zu bestrafen wären, dass sie keine formelle Ausbildung vorzuweisen haben. Diese Laien-Expertise ist sogar bei Dein Geld oder Dein Leben Inhalten durchaus erlaubt. Zusammengefasst, der Standard der Expertise kommt eben auf das Thema der Seite an. Wir sind an dieser Stelle durch den Hauptteil der Informationen, der Guidelines durch. Was über die nächsten 40 Seiten folgt, sind aber Dutzende von Beispielen, wie sich die verschiedenen Qualitäten tatsächlich zeigen. All die möglichen Beispiele werden durch Websites und Screenshots und Links unterlegt, sodass der Rater sich genau vorstellen kann, was es bedeutet, wenn eine Website eine hohe Qualität vorweist oder eine mittlere Qualität oder eine niedrige Qualität. Ich gehe hier stichpunktartig mal durch den Bereich Highest Quality Pages und Lowest Quality Pages durch, um einen entsprechenden Kontrast aufzuziehen, was besonders gut ist und was besonders schlecht ist. Denn die verschiedenen Bewertungskriterien sind immer die gleichen. Also zum Beispiel die Seiten mit höchster Qualität weisen ein sehr hohes Level an EAT auf. Sie besitzen ebenfalls eine sehr zufriedenstellende Menge an hochqualitativen Inhalten. Sowohl die Website als auch die Ersteller der Inhalte genießen eine positive Reputation. Sehr positive steht hier. Es folgt eine lange Liste an Beispielen. Ich greife hier mal eine Beispielerklärung heraus. Die Website gehört zu den populärsten Rezepte-Websites im Netz und der Autor ist tatsächlich ein wohlbekannter Celebrity-Chef, also bekannter Koch, der auch noch in dieser Form des Kochens sich spezialisiert hat. Southern Cooking steht hier. Die Seite hat eine große Menge an Reviews, an Bewertungen. Es gibt sehr detaillierte Anleitungen zur Zubereitung und die Seite enthält auch eine Rezeptbox. Also erhält die Seite das höchstmögliche Rating. Genau darunter ist noch so ein Rating und interessant hier dran ist, es handelt sich auch um eine Kochwebsite. Aber der Koch ist tatsächlich kein wohlbekannter professioneller Koch, aber in der Art und Weise, wie er das Rezept präsentiert, demonstriert er, dass er auch entsprechende Expertise vorweisen kann. Die Autorin des Beitrags hat tatsächlich demonstriert, durch welche Testreihen sie durchgegangen ist, um diese Schokoladen-Chip-Cookies herzustellen. Diese Seite erhielt auch ein Rating von Highest. Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, bekannt oder berühmt zu sein, um diese Bewertung zu bekommen. Im Gegensatz dazu stehen die Lowest Quality Pages. Bei ihnen ist gar nicht klar, ob sie überhaupt einen Sinn und Zweck haben. Oder wenn sie einen Sinn und Zweck haben, dann kann der zum Beispiel daran liegen, dass sie zum Beispiel Hass verbreiten wollen oder andere Personengruppen attackieren. Vielleicht handelt es sich um Seiten, die Scams verbreiten, Phishing-Attacken oder Falschinformationen, Viren und ähnlich. Solche Seiten enthalten unter Umständen Inhalte, die demonstrierbar inakkurat sind. Vielleicht auch Verschwörungstheorien und so weiter. Vielleicht enthalten diese Seiten auch gar keine Hauptinhalte oder nur Kauderwelsch-Inhalte. In all diesen Fällen erhalten diese Seiten das niedrigstmögliche Rating. Google zeigt den Ratern dann auch noch, wie man entsprechend kopierte Inhalte identifiziert. Auch diesen Test sollen sie durchführen. Der Trick ist in der SEO-Branche allgemeinhin bekannt. Man nimmt einfach einen längeren Satz und setzt ihn in Anführungszeichen. Und schon erhält man natürlich eine Resultatliste mit Seiten, auf denen dieser Satz auftaucht. Und taucht er auf mehr als einer Seite auf, dann ist er natürlich kopiert. Autogenerierte Inhalte sind nicht gut. Seiten, bei denen man nicht auf den Hauptinhalt kommt, weil eine Werbung im Weg ist. Interstitial Pages nennen die sich. Seiten mit inadäquaten Informationen. Oder Seiten, die nicht mehr gewartet werden, um die sich niemand kümmert. Gehackte Seiten, defacete Seiten und spammige Seiten natürlich. Google liefert hier auch wieder eine Menge an Beispielen und wer sich da mal amüsieren möchte, kann sich das gerne mal anschauen und draufklicken. Und das war's auch schon. Das sind die wichtigsten Informationen aus Teil 1. Was auffällt, ist, dass die Aufgaben, die die Quality Rater hier haben, ganz schön anspruchsvoll sind. Also auf die Seite zu gehen, sich durchzulesen, was da steht oder anzuschauen, das halte ich ja noch für relativ einfach. Um beim Beispiel von eben zu bleiben, als die Köchin tatsächlich ihre eigenen Testreihen aufgesetzt hat, um herauszufinden, wie man die besten Chocolate Chip Cookies erstellt, da kann ich die Expertise relativ schnell selbst nachvollziehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Rater dann vielleicht auch die Lust verlieren, um zu schauen, ob die Website oder der Autor, die Autorin tatsächlich so eine gute Reputation haben. Denn dazu muss man ja auch noch etliche weitere Schritte vollziehen, um zu schauen, was über die Website und über die Autoren auf anderen Websites gesagt wird. Wenn das alle Quality Rater tatsächlich machen, dann ist das natürlich eine super Sache. Und wenn es Google dann auch noch im Laufe der Zeit schafft, viele von diesen Daten in den Algorithmus einfließen zu lassen, dann können die Ergebnisse eigentlich nur besser werden. In zukünftigen Folgen werde ich mit Sicherheit noch oft genug darauf eingehen, wie bei dieser EAT-Optimierung aus SEO-Sicht vorzugehen ist. Ich hoffe, dass dir diese Zusammenfassung neue Impulse für deine zukünftigen Optimierungen gibt, sodass du besser ranken kannst. Bis zur nächsten Folge. Expertenhafte, autoritative und vertrauensvolle Grüße, dein Sascha. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content, Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünschst, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.